Heute kommt die Lesart wieder aus dem Café Zentral im Schauspiel Essen in Zusammenarbeit mit dem KWI, dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, der Buchhandlung Proust, und unser Medienpartner ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ich bin Klaus Leggewi, begrüße Sie herzlich hier im Theater und an den Radiogeräten. Wir haben sehr illustre Gäste heute. Beginnen wir mit dem Schriftsteller und Weltensammler Ilja Trojanow, der eben zusammen mit seiner Schriftstellerkollegin Julia C. ein bereits viel beachtetes politisches Buch verfasst hat. Titel: Angriff auf die Freiheit, Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte. Das ist auch das Generalthema der heutigen Lesart. Herzlich willkommen, Herr Trojanow. Der andere Gast ist Jan-Hendrik Schmidt, wissenschaftlicher Referent für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation an einem sehr renommierten Institut in Hamburg, nämlich dem Hans-Bredow-Institut, das sich mit der Medienforschung beschäftigt. Herr Schmidt befasst sich seit längerem mit Entwicklungen des sogenannten Web 2.0 oder der Social Software, den Blogs und deren Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Darüber hat auch er gerade ein neues Buch geschrieben, das in 14 Tagen erscheinen wird, Titel Das neue Netz. Auch Ihnen herzlich willkommen. Fangen wir mit Ihrem Buch an, Herr Trojanow. Ich habe Sie nach dem Titel eines Ihrer Romane einen Weltensammler genannt. Sie sind ein weitgereister Mann, in Bulgarien geboren, in Kenia aufgewachsen und in Essen. In Wien ansässig, nach Mekka und Medina gepilgert, in Deutschland und der deutschen Sprache zu Hause, vermutlich einer der besten lebenden Schriftsteller. Ihre Romane, Geschichten, Reportagen zeichnen sich üblicherweise durch einen wunderbar relaxten und entspannten und gelassenen Tonfall, Gelassenheit eben aus. Jetzt haben Sie einen ganz flammenden Aufruf verfasst auf 140 Seiten, der die Leser mit einem ganz dramatischen Appell entlässt. Ich zitiere: Wehren Sie sich noch, ist es nicht zu spät. Was besorgt Sie so?
Naja, das ist ja wie bei der Erziehung von Kindern. Wenn sozusagen man mit der leisen Stimme nicht vorankommt, muss man irgendwann mal auf den Tisch hauen. Und das ist bei diesem Thema auch tatsächlich nötig. Wir haben festgestellt, also Juli C. und ich, dass es fast keine Sensibilität mehr bei uns gibt bezüglich das Thema Freiheit. Freiheit ist eigentlich auch aus den allgemeinen Diskursen fast verschwunden. Es scheint nicht mehr im Mittelpunkt unseres Interesses zu stehen. Es ist fast so, als sei Freiheit ein nebensächliches Produkt einer demokratischen Gesellschaft. Müssen wir weder erkämpfen, noch müssen wir uns darüber groß Gedanken machen. Dem ist natürlich nicht so. Freiheit muss in jeder Generation neu erkämpft, verteidigt werden. Jede Generation braucht auch bestimmte Kampffelder, wo sozusagen die eigentlich dem Staat inhärente Kontrollzwangsmaschine zurückgeschlagen wird. Und bei uns ist es genau das, worüber wir heute Abend diskutieren werden. Es sind zwei Elemente. Das eine ist, dass seit Jahren, ungefähr seit 10 Jahren, kontinuierlich ganz zentrale Bürgerrechte, Freiheitsrechte per Gesetz eingeschränkt werden. In anderen Ländern teilweise auch ohne gesetzliche Grundlage. Und das zweite ist, dass es jetzt eine ganz große Diskussion gibt, wie kann man das Internet kontrollieren? Es geht auch in Richtung Zensur, zumindest perspektivisch. Diese zwei Themen haben wir verknüpft in der Form eines Pamphlets. Aus einem ganz einfachen Grund, dass wir als Schriftsteller einfach das Pamphlet als Form sehr mögen. Das war ja im 18. Jahrhundert, das heißt in dem Jahrhundert der großen Aufklärung, war das ja das bevorzugte Mittel der Intellektuellen, weil man einerseits diskursiv genau und gut recherchiert argumentieren muss, andererseits aber wirklich mit lockerem Säbel auch auf den Putz hauen kann.
Wenn man jetzt mal von der Zensur, speziell die neuen Medien betreffend, absieht, könnte man sich vorstellen, dass Sie diese Rede auch, sagen wir mal, 1984 gehalten haben, und zwar nicht, weil das Orwell-Jahr ist, sondern weil auch damals eine große Diskussion über den Sicherheitsstaat gelaufen ist. Man könnte sich auch vorstellen, dass diese Rede meinetwegen 1967, 68, als die Notstandsgesetze verabschiedet. Was ist das, wo Sie glauben, dass heute die Freiheit im besonderen Maße bedroht ist?
Die anderen zwei Epochen, die Sie benannt haben, da wurde das Thema ja tatsächlich viel mehr diskutiert als heute, wobei die Bedrohungen viel geringer waren. Die Bedrohungen sind jetzt größer aus zwei Gründen. Das eine ist die rasante technische Entwicklung. Also wenn man sich vorstellt, dass ein totalitärer Staat, sagen wir mal die Gestapo, die Stasi, über die heutigen technischen Möglichkeiten verfügt hätte, würde einem ganz schlecht werden. Diese technischen Möglichkeiten entwickeln sich ja mit einer Rasanz, die es selbst Spezialisten schwerfällt, am Ball zu bleiben.
Was ist ein Beispiel? Zum Beispiel die Überwachungskamera hier in der Innenstadt?
Ja, es sind viele Sachen. Zum einen natürlich die sichtbare, visuelle Überwachung. Das heißt, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, der nicht von Kameras erfasst wird. Übrigens in England viel, viel mehr als bei uns. Das ist eine interessante Folge der Recherchearbeit, dass wir festgestellt haben, dass England, was ja quasi das Mutterland der Demokratie ist, auch absolut Avantgarde ist beim Abbau von Demokratie. Das fand ich eine ironische Wendung. Dann gibt es ja eine wachsende Zahl von Möglichkeiten der Behörden, kommunikative Vorgänge zu speichern bzw. dann zu kontrollieren. Es wird ja jetzt sehr intensiv über die sogenannte Online-Durchsuchung geredet. Es gab die Rasterfahndung, die ja dann vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verboten wurde. Das ist ja eins der wirklich perversen Entwicklungen, dass wir seit 10 Jahren uns als demokratische Gesellschaft nur noch auf das Verfassungsgericht verlassen können. Das heißt, in den Parlamenten werden diese Gesetze übereilt, oft schlampig formuliert, oft ohne Diskussion verabschiedet. Und dann ist es dem Verfassungsgericht überlassen zu sagen, Leute, das ist einfach nicht vereinbar mit unserer Verfassung.
Herr Schmidt, sind Sie auch so besorgt? Wie haben Sie das Buch gelesen?
Das Buch habe ich gelesen mit einer Mischung aus Freude und Schaudern. Also Schaudern, weil es nochmal wirklich sehr, sehr präzise und sehr kompakt tatsächlich die ganze Reihe von bedrohlichen Entwicklungen aufzeigt. Mit Freude aber deswegen, weil es so kämpferisch ist. Also ein kämpferisches Pamphlet, was auch aus meiner Sicht nochmal ganz klar auch die Verantwortung von uns Bürgern herausarbeitet oder aufzeigt und auch anmahnt, dass wir es letztlich sind, die sozusagen diese Freiheitsrechte auch verteidigen müssen, uns dagegen wehren müssen, wenn sozusagen im vermeintlichen oder im Namen von einer vermeintlichen Sicherheit im Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und ich habe mich auch deswegen gefreut, weil es eben ein Buch ist, was, glaube ich, die Möglichkeit hat, einen breiteren Kreis von Leuten zu erreichen, als sozusagen die Stimmen, bei denen ich sonst solche Töne höre, nämlich sozusagen die kritische Blogosphäre zum Beispiel oder die kritische Gemeinschaft der Internetnutzer, die sich natürlich auch gegen all diese Prozesse wehren, denen aber oft dann so ein bisschen das Etikett angehängt wird, naja, das ist die Internetszene und die machen das ja nur, weil ihnen ihr Spielzeug sonst weggenommen wird. Darum geht es nicht. Und das macht das Buch, glaube ich, in meinen Augen sehr, sehr deutlich sichtbar.
Kann es denn nicht auch sein, dass wir tatsächlich ein Sicherheitsproblem haben? Dass es ein Problem gibt, Terrorangriffe, dass es ein Problem gibt im Bereich der organisierten Kriminalität? Ist es nicht tatsächlich so, dass Herr Schäuble und vorher sein Vorgänger Schily recht haben, wenn sie sagen, wir haben eine Sicherheitslücke, wir müssen etwas tun, wir können weder die Mafia noch Al-Qaida einfach hier schalten und walten lassen?
Nee, wir haben viele Sicherheitsprobleme. Wir haben 5.000 Tote im Autoverkehr jedes Jahr. Wir haben zwischen 2001 und 2006 50.000 Leute, die gestorben sind, weil sie medizinisch falsch behandelt wurden in den Krankenhäusern. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausend Grippeopfer. Aber der größte Draufgänger in unserer Gesellschaft ist ja der Heimhandwerker, denn das ist die mit Abstand gefährlichste Sache, die wir machen. Das heißt, ich bin voll für Sicherheit. Ich würde aber sagen, lassen Sie uns dort beginnen, wo es wirklich gefährlich ist, bei der Leiter, bei der ungesicherten Leiter im Hobbykeller, die, ich weiß nicht, wie viele tausend Leuten jährlich das Genick bricht. Das ist eigentlich ein skandalöser Zustand, der nicht geduldet werden kann.
Ja, aber Herr Schmidt, wenn jetzt tatsächlich die Sauerlandgruppe nicht entdeckt worden wäre, dann hätten wir doch ein großes Sicherheitsproblem. Irgendwo zwischen Köln und ich weiß nicht, wohin die gefahren sind, im Ruhrgebiet wäre ein Zug explodiert, ähnlich wie in Spanien. Man kann das doch nicht abtun.
Man kann es nicht abtun. Ich denke aber, dass wir da letztlich natürlich jeder für sich als Bürger, aber auch als Gesellschaft für die Abwägung treffen müssen. Also es geht ja tatsächlich um die Balance zwischen Sicherheitsrechten und Freiheitsrechten. Und ich teile die Einschätzung, die in dem Buch ja zum Ausdruck kommt, dass wir seit einiger Zeit, seit 10 Jahren etwa, das Pendel zu stark in Richtung Sicherheit ausgeschlagen ist und wir deswegen letztlich uns ja als Gesellschaft dem großen Vorzug auch der zivilisatorischen Errungenschaft berauben, die wir eigentlich verteidigen möchten, nämlich genau diese Freiheit.
Also das Hauptargument in dem Buch ist ja, dass die Terroristen nicht unsere Freiheit bedrohen können. Sie können natürlich das Leben einzelner Menschen bedrohen, ganz klar. Sie können aber nicht generell unsere Freiheit bedrohen. Die einzigen, die unsere Freiheit bedrohen können, sind wir selber. Das heißt, indem wir zulassen, dass die Politik unsere Freiheit einschränkt.
Ist unsere Sicherheit gewachsen seit 10 Jahren?
Die Frage, ob wir in einer sicheren Gesellschaft leben oder nicht, hängt sehr stark davon ab, was wir als Maßstab nehmen. Und dieser Maßstab, nämlich, dass wir in einer vermeintlich unsicheren Gesellschaft leben, der wird seit 10 Jahren sozusagen, die Latte wird immer höher gelegt, beziehungsweise wird immer alarmistischer diskutiert. Und zwar aus einer sozusagen vielleicht auch unwillentlichen Koalition von Politikern, von Juristen, wie Sie in dem Buch auch schön zeigen, von Journalisten, die im Prinzip dieses Meinungsklima oder dieses Klima, es gibt eine Bedrohung, die irgendwie diffus da ist, die dieses Klima sozusagen aufrechterhalten. Und
wir haben noch nie so sicher gelebt wie heute. Mhm. Wir können ja messen, wie viele Gewaltverbrechen es gibt. Wir können messen, wie viele Leute sterben und nicht an Alter. Und vor allem, wir können die Lebenserwartung uns angucken. Und nach all diesen Indikatoren haben wir noch nie so sicher gelebt wie heute.
Ich habe Ihr Buch sehr spannend gefunden, vor allen Dingen ab Seite 73. Da kommt Achim Angepasst. Wer ist Achim Angepasst?
Naja, Achim Angepasst ist sozusagen der kleine, untertänige Teufel in uns allen drin. Gerade deswegen haben wir eine Figur erfunden, weil wir gesagt haben, es ist ja nicht so, dass bestimmte Menschen da sozusagen naiv sind und andere sich korrekt verhalten, sondern es ist ja wirklich ein Massenphänomen. Dass wir zum Beispiel irgendwelche Payback-Karten und Kundenkarten uns ausstellen lassen. Dafür verschenken wir unsere Daten. Die meisten Bürger wissen nicht oder verstehen nicht, dass diese Daten richtig Geld wert sind. Die werden gehandelt im Internet und das ist sogar teilweise stolze Summen. Und dafür kriegen sie nach 10 Einkäufen eine Teflonpfanne oder so. Also es ist ein wirklich absurder Tausch. Da sind wir ja wirklich fast alle nicht sensibel genug. Und das hat natürlich einen Grund. Es gibt ein wunderschönes philosophisches Werk von Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Wir hinken ja immer der technischen Entwicklung hinterher in unserer Mentalität, in unserer Verhaltensweise. Und das stimmt natürlich umso mehr jetzt bei den digitalen Medien und im Internet, weil wir natürlich überhaupt nicht so schnell reagieren können, wie die sich entwickeln.
Es gibt eine Bereitschaft, sich ausspionieren zu lassen. Es gibt auch irgendwie sowas wie einen ganz frivolen Exhibitionismus, also sich im Netz zur Schau zu stellen und auch einen ganz sensationsgeilen Voyeurismus, sich das anzuschauen. Ich finde das hoch uninteressant, was da abläuft, aber ganz offenbar ist es faszinierend. Woher kommt das? Sie sind, Herr Schmidt, ein Experte für neue Medien, digitale Medien, vor allen Dingen das Web 2.0. Und haben ein bisschen auch die Gewohnheiten der Mediennutzung, insbesondere bei jüngeren Leuten, Jugendlichen, verfolgt. Woher kommt dieser frivole Exhibitionsdrang, also alles von sich preiszugeben? Kürzlich haben ja die Verbände davor gewarnt, nicht zu viel in StudiVZ oder SchülerVZ zu publizieren, weil das könnten künftige Arbeitgeber sehen. Und dann sieht man einen Besoffenen irgendwo liegen. Und das kommt nicht gut an, wenn man sich bewirbt. Woher kommt dieser Drang, etwas von sich preiszugeben?
Der kommt aus den Menschen selber heraus, weil es für die Nutzer von Anwendungen wie StudiVZ oder von Weblogs oder auch von YouTube nicht darum geht, sich zu entblößen oder exhibitionistisch tätig zu sein. Es geht darum, zu kommunizieren mit seinem erweiterten sozialen Netzwerk. Was wir erleben, ist ein relativ tiefgreifender Wandel des Verständnisses von Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist nicht mehr das, was gesellschaftsweit relevant ist, wie sozusagen die Öffentlichkeit der Tagesschau oder die Öffentlichkeit der WAZ-Titelseite. Sondern Öffentlichkeit, sozusagen persönliche Öffentlichkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, mich im Netz auf einer Plattform, in meinem Weblog für, sagen wir mal, 50 Personen oder mein erweitertes Netzwerk von 150 Freunden, Bekannten und auch engen Freunden zu präsentieren, dann erleichtert das die Pflege von sozialen Netzwerken, von sozialen Beziehungen, soziologisch gesagt Sozialkapitalpflege. Man hat ja einen Wert davon in unserer Gesellschaft, wenn man ein möglichst breit gefächertes soziales Netzwerk hat. Und da kommen diese Anwendungen ins Spiel. Also aus Sicht der Nutzer ist es erklärbar, dass man dort Fotos zum Beispiel einstellt, weil sich der Nutzer oder die Nutzerin eben an dieses erweiterte soziale Netzwerk wandelt. Was in der Kommunikationssituation verborgen bleibt, ist, dass die Reichweite auch über diese 150 Freunde bei Facebook hinausreichen kann, dass Dinge googelbar sind, dass Dinge auch nach Jahren noch gefunden werden können, dass Informationen verkettbar sind, Identitäten verkettbar sind über verschiedene Informationen. Das ist tatsächlich noch nicht angekommen, weil wir im Moment auch gerade erst lernen, mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, die ja teilweise 1-2 Jahre erst alt sind, umzugehen.
Was auch noch nicht wirklich bekannt ist, ist der Verlust an Kontrolle. Ich glaube, das ist ganz zentral, dass die Leute meinen, sie könnten sozusagen diese Tür des Exhibitionistischen und des Intim beliebig öffnen und schließen. Mhm. Das können sie nicht. Also was einmal entwichen ist, ist ja dann sozusagen für alle Zeiten öffentlich.
Möglicherweise haben wir es also zu tun mit einem Staat, der, um vermeintlich Sicherheit zu garantieren, Freiheiten aufgibt. Wir haben dann die Symbolfiguren Schäuble, Schily und andere, die dafür stehen. Sie haben eine ganze Reihe von wunderbaren Zitaten. Wir haben aber dann, glaube ich, auch eben jenen Achim Angepasst, der da wunderbar mitspielt bei diesem Spiel. Was kann man, wenn man jetzt über die Wiederherstellung von Freiheit, darum geht es Ihnen ja, durch die Bürgerinnen und Bürger selber redet, was kann man da gewissermaßen an Empfehlungen geben? Wie soll das passieren? Sollen wir jetzt bei Zensursula uns auf der Plattform alle versammeln? Sollen wir die Piratenpartei wählen? Was tun wir?
Naja, wir haben das ja absichtlich offen gelassen. Der Grund, dass wir es absichtlich offen gelassen haben, ist ja, dass wir in der Tradition der Aufklärung schreiben. Und das wäre ja dann Gängelung, dass wir dem Leser sagen, das musst du tun oder jenes musst du tun. Ich glaube, dass wir noch nicht so weit sind, dass die Leute nicht wissen, wie sie politisch aktiv werden können. Und wenn man sich im Netz umguckt, merkt man ja, es sind ja viele Leute aktiv. Es gibt inzwischen Demos zum Beispiel, Freiheit statt Sicherheit, die in Berlin jetzt seit einigen Jahren laufen. Es gibt, glaube ich, eine wachsende Bewegung. Und es gibt natürlich das, was wir immer wieder in dem Buch anregen, die Frage, wie verhält man sich im privaten Leben. Ich habe jetzt schon von einigen Lesern E-Mails oder Briefe bekommen, die sagen, also ich werde nie wieder irgendwie eine Kundenkarte oder irgendwelche anderen Datenoffenlegungsangebote wahrnehmen. Zentral ist ja erstmal die Haltung. Also Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, einmal haben Sie gesagt, Freiheit aufgeben, das andere Mal haben Sie gesagt, Freiheit wieder erobern. Ich glaube, das Zentrale ist wirklich, dass wir alle begreifen, Freiheit ist etwas, was inhärent in jedem einzelnen Menschen innewohnt. Und er kann sozusagen diese Freiheit eigentlich nur von sich aus abgeben. Er kann sie sich nicht nehmen lassen, wenn er seine eigene Menschenwürde ernst nimmt. Und ich glaube, dass das Buch im Endeffekt ein Appell ist, wirklich unsere freiheitliche Menschenwürde wieder ernst zu nehmen. Wo der einzelne Bürger sich dann engagiert und wie er sich dagegen verteidigt, muss er wirklich ihm selber überlassen bleiben.
Herr Trojanow, googeln Sie?
Ja, natürlich google ich, denn wie Herr Jeff Jarvis uns ja klar macht im Vorwort, gibt es ja fast nichts anderes. Er spricht von über 80% Anteil an den Suchmaschinen. Das ist fast ein Monopol.
Damit ist das zweite Buch, womit wir uns beschäftigen wollen, schon genannt worden. Herr Schmidt, würden Sie es vorstellen kurz?
Gerne, ja. Es handelt sich um das Buch »Was würde Google tun?« von Jeff Jarvis. Das ist ein Amerikaner, der ursprünglich aus dem Journalismus kommt und jetzt seit einiger Zeit aber, ja, wie soll man es nennen, also er ist Blogger, also das heißt, er führt einen Weblog im Internet, ist auch eines der bekanntesten und populärsten in den USA, er macht inzwischen, glaube ich, deutlich mehr Geld mit Beratung, Consulting, mit Vorträgen, als er in seinem Hauptberuf als Professor an einer Universität inzwischen macht, also sozusagen ein wenn man so ein publizistisches Multitalent, der in so richtig schöner amerikanischer Manier mal aufgeschrieben hat, wie sich unsere Wirtschaftswelt verändert und was man eben von Google lernen kann. Das ist der Titel des Buches. Es ist insofern völlig andere Zielgruppe oder völlig anders ausgerichtet als eben das Buch Angriff auf die Freiheit. Es richtet sich nicht an den Bürger, an den Homo Politicus, sondern an den Homo Economicus, an den Unternehmer, an denjenigen, der irgendwie vielleicht wirtschaftlich tätig ist oder es werden möchte. Es ist in mancher Hinsicht sehr optimistisch, wo man auch, glaube ich, die amerikanische Debatte durchschimmern sieht. In Deutschland sind wir aus gutem Grund Google gegenüber, glaube ich, noch sehr viel skeptischer eingestellt, was zum Beispiel so Fragen wie Datenkontrolle angeht. Es ist aber, glaube ich, ganz hilfreich, dieses Buch sozusagen als, wenn man so möchte, als Ergänzung dieser Debatte zu lesen, weil es aus meiner Sicht praktisch die Veränderungen deutlich macht, mit denen sich Politiker wie Schäuble oder auch Ursula von der Leyen so schwer tun. Nämlich das Internet verändert tatsächlich die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft organisiert sind. Es verändert vor allem die Art und Weise, und Google ist da ganz wichtig, wie wir als Gesellschaft Informationen und Wissen aufbereiten und filtern und weiterverbreiten. Das berührt Wirtschaftsunternehmen und Organisationen, die im weitesten Sinne mit Informationen, mit digitalisierbaren Gütern arbeiten. Und das sind inzwischen fast alle eigentlich, die irgendwie vom Internet betroffen sind. Es berührt aber auch politische Parteien, es berührt den Journalismus natürlich nicht zuletzt. Und Jeff Jarvis arbeitet eigentlich so einige Prinzipien heraus, die das Internet kennzeichnen und gibt dann in einem weiteren Schritt Hinweise immer nach dieser Leitfrage, was würde denn Google tun an deiner Stelle? Was würde Google tun, wenn es ein Versicherungsunternehmen wäre, wenn es eine Fluglinie wäre? Insofern ist es mit gewissem Misstrauen und auch mit einer gewissen Skepsis zu lesen, weil es wirklich so ein typisch amerikanisches Business-Buch ist, wo aber trotzdem eine ganze Reihe, finde ich, ganz interessanter Einsichten drinstecken.
Haben Sie es auch interessant gefunden, Herr Trojanow?
Naja, ich habe ein bisschen mich dann geärgert, dass ich das Buch lesen muss. Aber natürlich interessant, genau wie Sie es geschildert haben, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass es eine solche Apologie, eine solche Euphorie, eine solche blinde Zukunfts-Google-Vertrautheit gibt. Das war mir ganz neu. Es ist ja nicht nur optimistisch, es ist ja quasi religiös. Also es fällt tatsächlich in diesem Buch der Satz, früher gab es Gott, heute gibt es Google. Also nicht übertrieben. Und so ist es auch geschrieben. Das Buch müsste eigentlich heißen, schöne neue Welt, in Klammern, diesmal nicht ironisch gemeint. Und alles, was Google macht und alles, was mit Google zusammenhängt, ist eine unglaubliche Befreiung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Menschen. Also das Interessante ist ja, wir werfen in unserem Buch ja sowohl den Politikern als auch den Juristen und auch vielen Journalisten vor, dass sie sozusagen die Webwelt nicht kennen. Das heißt, wir sagen, ihr kennt nur die reale Welt. Hier müsste man dem Jeff Jarvis genau das Gegenteil vorwerfen, er scheint die reale Welt nicht zu kennen. Also ich habe geradezu darauf auf den Satz gewartet, na, wenn Sie zu Hause keine Nahrung haben, dann googeln Sie sich was zu essen.
Gibt es den Unterschied noch zwischen realer und virtueller Welt?
In der Form nicht. Nein, also das, was wir im Internet tun, ist genauso real oder nicht wie ein Telefonat. Also natürlich, wir kommunizieren technisch vermittelt, aber wir sitzen vor dem Rechner mit unserer Körperlichkeit. Wir tun Dinge, die wiederum Auswirkungen auf unser Leben vor dem Bildschirm haben. Also diese Trennung ist im Grunde, kann man nicht mehr aufrechterhalten. Wird aber natürlich ähnlich gebraucht wie diese Kampfformel vom Internet als vermeintlich rechtsfreier Raum. Auch das ist natürlich vollkommen Hanebüchen und Unfug. Also auch die Bedenken, die Herr Tröjanow gerade hatte, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es tatsächlich an manchen Stellen sogar ärgerlich ist, was Jeff Jarvis schreibt, wenn man das Gefühl hat, so und jetzt denk noch einen Schritt weiter und du bist beim Kern der Sache. Also zum Beispiel, wenn er die Möglichkeiten herausstellt, die Individuen durch Google haben, nämlich sie müssen oder können auffindbar sein. Jarvis behandelt das unter dem Aspekt des Selbstmanagements und man muss im Internet präsent sein, um selber sich zu vermarkten. Und man muss für Google auffindbar sein und man sollte seine Homepage, die man natürlich führt, am besten als Blog führen, so dass man von Google aufgefunden wird, nur dann ist man irgendwie, dann ist man wer in dieser Welt. Und das ist natürlich.
Es ist noch radikaler, ich habe mir nämlich den Satz unterstrichen. Er sagt tatsächlich, wer von Google nicht aufzufinden ist, existiert nicht. Also insofern ist da schon eine gewisse Realitätsblindheit. Und vor allem das, was das Buch auch sehr ärgerlich macht, das ist ja völlig blind für 90% der Welt. Es beschreibt ja eine Welt, die teilweise in den USA existiert, teilweise in Westeuropa, aber natürlich mit den Realitäten in der Rest der Welt überhaupt nichts gemein hat.
Beziehungsweise wenn man die China anguckt, wo Google dann auf einmal eine eher unrühmliche Rolle spielt, die ja auch andeutet, aber im Prinzip dann auch darüber hinweggeht, dass Google im Prinzip, um auf den chinesischen Markt zu gelangen, Trefferlisten zensiert. Also sprich bestimmte Treffer bei bestimmten Suchanfragen, in der chinesischen Google-Variante nicht auftauchen. Google mit dem Argument, wir müssen den Markt erschließen und ein bisschen Demokratie und ein bisschen Offenheit ist besser als gar keine. Jarvis hält dem entgegen, naja, er hätte inzwischen so eine Macht, da käme selbst China nicht mehr an, wo vielleicht auch Google ein bisschen überschätzt wird. Aber,
ja. Das zeigt auch, wie auf was für tönernen Füßen seine Behauptung steht, dass alles, was Google betrifft, dezentral ist und die einzige Organisationsform Selbstorganisation. Das sind ja seine zwei Hauptthesen, die er immer wieder wiederholt. Ich würde auch gerne mal mit einem Unternehmer darüber reden, ob sozusagen, wenn Herr Jarvis ihm sagt, was, Sie haben Probleme bei der Bundesbahn, einfach dezentralisieren, Selbstorganisation, jeder Lokführer entscheidet selber, wo und wann er fährt und per iPhone können wir ihm irgendwie schnell eine Message schicken, ich bin hier in Kettwig und möchte irgendwie nach Bredeney.
Das ist kein besonders empfehlenswertes Buch, höchstens als Quelle, was man sich so alles erlauben kann. Sie haben ja das chinesische Beispiel schon gesagt, es gibt hier offenbar drei Bösewichte. Erstens der freiheitsunterdrückende Staat, zweitens Achim angepasst, der nicht darauf achtet, was er tut und drittens, und das finde ich eigentlich am erstaunlichsten, die Bereitschaft, unsere Bereitschaft, sich kommerziellen Giganten wie Google, aber auch anderen, die zum Beispiel StudiVZ und anderes auch betreiben, einfach zu unterwerfen und sie für Medien der Demokratisierung zu halten. Das ist doch eine interessante, wahrscheinlich tatsächlich Änderung auch nicht unserer Sicherheitslage, sondern unseres Versuches, Freiheit aufzugeben, dass wir das Spiel so sehr mitspielen und dass wir uns in der Tat auch einem Misstrauen gegenüber dem Staat nähern, aber nicht gegenüber Google. Das ist doch ein interessantes Phänomen, dass wir dem Staat gegenüber ein hohes Misstrauen haben, allen Avancen eines Sicherheitsstaates uns entgegenstellen, aber Google kommt auch in Ihrem Buch, in dem Sinne ja nicht vorher, Tröjanow.
Ja, das liegt darin, dass Herr Jarvis halt doch zur Hälfte recht hat. Und das ist ja das Fatale, denn es gibt ja tatsächlich diese Momente von Freiheit. Wir erschaffen ja unsere eigenen Communities. Und zwar erschaffen wir sie wirklich, ohne dass jemand uns da einredet. Wir bestimmen wirklich viel freiheitlicher als früher, wie wir kommunizieren, mit wem, in welcher Art. Und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, viel umfassender als früher Zugang zu Informationen zu bekommen. Das stimmt ja alles. Nur die andere Seite ist, dass das natürlich bezahlt wird mit diesem gläsernen Bürger. Und er sagt ja, das ist ein absoluter Vorteil. Der gläserne Bürger hat gar keine Nachteile. Und wir in Deutschland, glaube ich, also die sich mit dem Thema beschäftigen, sind ja eigentlich durch die Bank, also ich kenne überhaupt niemanden in Deutschland, der seine Meinung teilt, sind der Ansicht, ein gläserner Bürger ist eine Bedrohung für das Individuum.
Ist es das? Also es gibt ja in Deutschland auch die Stimmen, die Google sehr kritisch sehen. Ist, glaube ich, das Problem bei Google ist, dass Google sich nach außen hin diese Fassade gibt, don't be evil, ist sozusagen das Firmenmantra von Google. dass die Zwänge und die Macht und die Kontrolle, die Google hat, verborgener ist als vielleicht die Macht, die wir wahrnehmen, wenn Gesetzesänderungen verabschiedet werden oder wenn wir Schäuble sehen. Bei Google liegt die Macht in der Architektur der Software begründet. Es gibt einen amerikanischen Rechtsphilosophen, Juristen, Lawrence Lessig, der hat gesagt, Code is Law. Also Softwarecode, die Architektur der Software ist Gesetz, sie reguliert unser Handeln, genauso wie es tatsächliche Gesetze oder auch soziale Konventionen, soziale Normen tun. Und ich glaube, das muss ich noch verbreitern. Das betrifft dann nicht nur Google, sondern zum Beispiel auch die Architektur von Plattformen wie StudiVZ oder Facebook. Was dort an Privatsphäre-Einstellungen in die Software eingeschrieben ist, bestimmt unsere Art des Kommunizierens. Es ist aber, das ist das Schöne, genauso wie Gesetze, es ist auch veränderbar. Und Nutzer können natürlich auch da Einfluss nehmen und können Mitspracherechte zum Beispiel verlangen, genauso wie sie es im politischen Bereich tun sollten.
Man muss wirklich sagen, dass Google jederzeit bereit ist, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Und wenn man Google Mail benutzt, dann speichern sie alle E-Mails ab, ich glaube ein halbes Jahr lang, und sind aber bereit, das passiert schon in mehreren westeuropäischen Staaten, nicht in China, sind bereit, den Behörden bei Verdacht all diese E-Mails zur Verfügung zu stellen.
Herr Schmidt, wenn man auf Ihren Blog guckt, es gibt einen Blog, sehr empfehlenswert, Schmidt mit DT heißt der Blog, und da kann ich sehen, was Sie die nächsten Tage so vorhaben. Also Sie haben den Leuten erzählt, dass Sie hier nach Essen gefahren sind und wo Sie jetzt als nächstes hinfahren. Warum tun Sie das?
Das tue ich, weil für mich mein Blog eine Art erweiterte interaktive Visitenkarte ist. Also das tatsächlich in dem Sinne folge ich natürlich diesem Vorschlag von Jeff Jarvis, sei sichtbar im Netz, weil meine berufliche Tätigkeit als Wissenschaftler, vor allem als sozusagen Online-Forscher, es aus meiner Sicht auch erfordert, dass ich im Netz präsent bin, dass ich ansprechbar bin. Das Blog hat den Vorteil, dass es nicht statisch ist, sondern kommentiert werden kann. Also es gab genau zu diesem Eintrag, den ich heute geschrieben habe, eine Nachfrage von jemandem zu einer Veranstaltung in Jerusalem, in Haifa, wo ich in 2 Wochen sein werde. Ich habe für mich selber Grenzen gezogen. Also ich werde dort nicht schreiben, dass ich mit meiner Freundin in dem und dem italienischen Restaurant morgen Abend essen gehen werde, sondern ich veröffentliche dort sozusagen beruflich relevante Themen.
Ja, wenn Herr Trojanow recht hat, wissen wir sowieso, wo Sie essen werden.
Nicht wir, die Behörden. Die in einem guten Staat wissen die Behörden immer mehr als die Bürger, das ist so.
Wir kommen zum Schluss der Sendung. Am Schluss haben wir immer noch 2 Buchtipps von unseren Gästen. Vielleicht, Herr Trojanow, Sie zuerst. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch empfehlen?
Ja, ein Buch, das auch sehr zu der Diskussion passt. Das heißt, Wir sind überall. Geschrieben natürlich, wie es heutzutage sein muss, nicht von Einzelnen, sondern von einem Kollektiv. Das Kollektiv hat den wunderschönen Namen Notes from Nowhere. Und es ist ein auch völlig dezentrales Buch. Das heißt, es hat kein Ordnungsprinzip, sondern es sind einzelne Geschichten, Interviews, Stimmen von Widerstandsbewegungen weltweit, ob es jetzt die Wasserkrieger in Bolivien sind, ob es der Kampf gegen genmanipulierte Nahrungsmittel in Indien ist und wie diese Leute nicht nur sozusagen lokal ihren Kampf führen, sondern wie sie sich auch international vernetzen. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Buch, was sagt, das sind keine Antiglobalisierungsgegner, denn sie sind auch inzwischen globalisiert. Es gibt sozusagen auch eine Vernetzung der antikapitalistischen Kräfte inzwischen.
Erschienen bei Edition Nautilus. Herr Schmidt hat auch noch eine Empfehlung.
Genau, die ist schon etwas älter. Sie ist 2008 erschienen. Es ist das Buch Jeffersons Erben von Tobias Moorstedt bei der Zensurkamp. Es ist aber, finde ich, gerade im Moment sehr aktuell, weil es um den Einfluss der digitalen Medien auf die Politik geht. Und Tobias Moorstedt war zu mehreren Reisen in den USA und hat im Prinzip den Obama-Wahlkampf beobachtet und gibt eine sehr schöne, sehr plastische und sehr informativen Überblick, was das Besondere an dem digitalen Wahlkampf war und auch die Verknüpfung zwischen dem, was im Internet passiert ist und dem, was tatsächlich letztlich vor Ort in den einzelnen lokalen Gemeinschaften dazu geführt hat, dass Obama gewählt wurde. Glaube ich, als Kontrastfolie auch zum hiesigen Bundestagswahlkampf ganz interessant.
Warum ist das bei uns anders?
Oh, aus verschiedenen Gründen. Unser politisches System ist anders. Unsere Parteien haben nicht den Zwang, wie Obama Spenden einwerben zu müssen, zumindest nicht in dem Maße. Unsere politischen, die Spitzenkräfte, die Spitzenkandidaten sind keine Obamas von ihren Persönlichkeiten her. Verschiedene Dinge.
Ja, und Schäuble lässt sich ja das Internet ausdrucken, wie wir wissen. Ja,
kommt gut dazu. Gut, Sie können sich auch das, was wir heute bei Lesart Spezial im Deutschlandradio Kultur aus dem Schauspiel Essen gesendet haben, das können Sie dann sich auch ausdrucken lassen, nämlich auf www.dradio.de und www.kulturwissenschaften.de. Wir machen diese Sendung zusammen mit dem KWI und der Buchhandlung Prus. Die Rezension finden Sie wie gewohnt im Internet unter den genannten Adressen. Ich bin Klaus Leggewi und danke für Ihr Interesse.